Lasst uns bitte unsere Bibeln aufschlagen in Römer 12 und ich möchte uns den 12. Vers vorlesen. Römer 12, den 2. Vers. Ein sehr bekannter Vers und da steht es: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Die Neue Genfer Übersetzung sagt es etwas anders. Sie sagt: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Der Herr Jesus selber hat in Johannes 17 so die Worte ausgedrückt, dass die Kinder Gottes, sie leben in dieser Welt, aber sie sind nicht von dieser Welt. Und immer wiederum kommt auch das Wort Welt auch vor, oder nach den Maßstäben dieser Welt auch sollen wir nicht leben. Aber ich habe mich gefragt, was heißt es eigentlich, nicht nach den Maßstäben dieser Welt zu leben? Da lasst uns noch bitte Epheser 2 aufschlagen und hier die ersten zwei Verse lesen. Epheser 2, ab dem ersten Vers. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Und ich habe für heute Abend das Thema überschrieben mit Zeitgeist. Was ist eigentlich ein Zeitgeist? Dieser Geist, man kann ihn auch bezeichnen als, er bezeichnet das Denken und das Fühlen einer bestimmten Zeitperiode, einer bestimmten Epoche auch. Gleichzeitig ist aber der Zeitgeist viel, viel mehr. Wenn wir in Epheser 2 gerade in den letzten Teil auch reinschauen, so heißt es hier, es ist hier die Rede von einem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist und zum Ungehorsam gegen Gott, können wir sagen, anstachelt. Ich möchte uns nochmal den letzten Vers oder den letzten Teil dieses Verses vorlesen. Nämlich der Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Und die Frage ist, was ist das für ein Geist, wenn er zu unserer heutigen Zeit herrscht? Wie sehen wir ihn? Wie erkennen wir ihn? Und mir ist es so bewusst geworden, das möchte ich vorab so uns mitgeben, dass wir alle, ob wir jünger sind, ob wir in der mittleren Generation sind, ob wir älter sind, wir stehen unter dem Einfluss, können wir ganz allgemein sagen, der Welt. So, wir gehen zur Arbeit, wir gehen zur Schule, wir haben Kontakt mit unserer Außenwelt und darum hat ja auch der Herr Jesus gesagt, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und die Frage ist, was macht jetzt diesen Unterschied jetzt aus? Und ich bin mir bewusst, und das möchte ich vorab schicken, dass dieser Einfluss, er ist sehr schleichend, sehr unbemerkt, will ich mal so sagen. Und darum mögen wir ihn vielleicht nicht sofort so ganz eindeutig auch erkennen. Und ich möchte uns einen Punkt nennen und ihn beschreiben, das ist der Humanismus. Vielleicht haben wir dieses Stichwort gehört oder vielleicht auch gar nicht gehört, aber was sich dahinter verbirgt, mit dem sind wir sehr, sehr gut vertraut. Der Humanismus beruht auf folgenden Grundüberzeugungen. Und ich möchte uns so die zwei wichtigsten, die es für mich waren, erwähnen. Zum einen, die Würde des Menschen, seine Persönlichkeit und sein Leben müssen respektiert werden. Das hört sich sehr gut an. Der zweite Grundsatz, das Glück und das Wohlergehen des einzelnen Menschen und der Gesellschaft bilden den höchsten Wert, an dem sich jedes Handeln orientieren soll. Ich lese uns den Satz noch einmal. Das Glück und das Wohlergehen eines jeden einzelnen Menschen und der Gesellschaft bilden den höchsten Wert, an dem sich jedes Handeln orientieren soll. Und wir können pauschal zusammenfassen diese zwei Sätze. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Ja, es geht darum, ja, das ist der höchste Wert und man muss alle möglichen Mittel auch einsetzen, alle Vorkehrungen treffen, dass es eben dem Menschen gut geht. Und die Frage ist, ist diese Aussage biblisch richtig oder ist sie nicht richtig? Lasst uns mal Kolosser 1 aufschlagen. Und hier von dem 16. Vers lesen. Kolosser 1 ab dem 16. Vers. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürsten oder Mächte. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Hier lesen wir etwas ganz, ganz anderes. Dass nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern wer steht im Mittelpunkt? Ja, Jesus. Gott selber steht im Mittelpunkt. Er hat die Menschen geschaffen und er möchte Gemeinschaft mit ihnen haben, aber in keinster Weise steht der Mensch im Mittelpunkt. Und die Frage ist, ja, in der Theorie erkennen wir das wiederum, dass wir sagen, Gott steht im Mittelpunkt, aber nicht der Mensch. Aber die Frage ist, weil ja dieser Einfluss, und der ist jetzt nicht ein Jahr alt oder fünf Jahre alt, dieser Einfluss ergeht ja schon über Jahrzehnte, wenn man nicht schon sagen kann, einige Jahrhunderte, mal stärker, mal schwächer, setzt er sich einfach so auch durch. Die Frage ist, wie können wir diesen Einfluss, so ganz persönlich, ganz praktisch jetzt, in unserem Umfeld, vielleicht bei mir selber, einfach erkennen. Der Herr Jesus sagt doch uns, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So, da sehen wir wieder, dass er Wert legt. Ja? Trachtet zuerst in eurem ganz, ganz praktischen Leben nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das kommt zuerst und dann kommt erst der Mensch selber, ja? Mit all den Anliegen, die wir auch so im Leben auch haben. Und an diesem Punkt können wir uns doch schon prüfen, dass wir einfach stille werden, dass wir in uns gehen, in unseren Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen. für uns persönlich, für unsere Familie, für unsere Kinder, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir uns entscheiden, zum Beispiel am Mittwoch, ja, zur Bibelstunde zu kommen oder vielleicht eben halt doch nicht zu kommen, wenn irgendwelche andere Termine da irgendwie kollidieren. Ja, so, es ist ein Beispiel. Und so kann man das wirklich in die Tiefe reingehen persönlich und sich wirklich prüfen, steht das Reich Gottes an erster Stelle oder sind wirklich die Belange, die mir wichtig sind, sie kommen praktisch an erster Stelle. Und wenn ich so das Gefühl habe, ich habe alles im Griff, wie man so sagt, ja, dann natürlich, dann möchte ich auch noch Zeit für Gott aufwenden oder auch Zeit für die Aufgaben auch in der Gemeinde nehmen. So, auf diese Frage muss jeder persönlich auch eine Antwort geben. Und so ist vielleicht der Begriff Humanismus ja sehr abstrakt, aber wenn wir ganz praktisch reingehen, so sind wir tagtäglich damit eigentlich konfrontiert. Ich möchte in dieser Abendstunde nicht zu tief reingehen auf die Punkte, weil nicht die Zeit da ist. Und ich bin mir überzeugt, dass ich auch nicht an alle Punkte wirklich drankomme. Aber einfach so einen kleinen Überblick uns zu geben und uns mehr zum Schluss zum Gebet auch anleiten. Dass wir erkennen, in welcher Zeit wir stehen und von welchen Gefahren wir auch eben hier umgeben sind. Der zweite Punkt ist die Unabhängigkeit. Und dazu möchte ich uns ein paar Sätze vorlesen aus dem Lexikon. Speziell auch zu der Emanzipation. Emanzipation stammt aus dem lateinischen Empatiatio, was die Freilassung eines Sklaven bedeutet. Im 17. oder 18. Jahrhundert erfolgte eine Bedeutungsverschiebung aus dem Akt des Gewährens von Selbstständigkeit, wurde eine Aktion gesellschaftlicher und insbesondere politischer Selbstbefreiung. Neben die äußere tritt die innere Emanzipation als Befreiung aus eigener Unmündigkeit und den Fesseln von Tradition, gesellschaftlichen Normen und vorgegebener Weltanschauung. Ziel emanzipatorischen Bestrebens ist ein Zugewinn an Freiheit oder Gleichheit oder auch die Verringerung von seelischer, ökonomischer Abhängigkeit, etwa der Frau von dem Mann. Heutzutage steht der Begriff häufig synonym für die Frauenemanzipation. Der Gedanke der Unabhängigkeit, er ist im praktischen Leben uns sehr, sehr vertraut. Sehr vertraut. Wir werden sozusagen von wirklich den Kindesbeinen an so erzogen, vom Kindergarten, von der Schule, in dem Beruf. So, du bist etwas, ja? Du bist ein Individuum, du bist absolut unabhängig. Du kannst freie Entscheidungen treffen und die Welt liegt dir sozusagen zu Füßen. Wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, so, man muss es bloß stark wollen, dann wird man das auch erreichen. Und der andere Gedanke ist auch der, ich kann es alleine machen. Ich kann es alleine. Und so wird die ganze Erziehung im Prinzip darauf ausgelegt, ich schaffe es alleine. Ich brauche niemanden, der mir noch irgendwie hilft. Und das sind auch die Folgen, die Schlussfolgerungen. Und jetzt schaut mal, wenn wir Gottes Seite betrachten, hat er den Menschen als ein, möchte ich mal so als Frage formulieren, als ein unabhängiges Wesen geschaffen oder ist der Mensch abhängig von Gott? Er ist abhängig. Daher Jesus sagt doch selber, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts tun, was wirklich zur Ehre Gottes doch auch gereichen kann. Gott hat uns wirklich als abhängige Wesen geschaffen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben, dass er sich mit uns austauscht, dass er uns anleitet. Und wenn wir so persönlich uns erkennen und andere Menschen beobachten, so müssen wir sagen, der Mensch an sich, er ist sehr eingeschränkt, auch in seinem Denken, in seinem Beurteilen. Ja? Und wie ist es so, oder Gott empfindet es, er möchte so gern uns anleiten. Er möchte so gern uns an die Hand nehmen, uns führen wirklich durchs Leben. Dass wir zum einen wirklich das Ziel des Lebens erkennen, dass unser Leben kurz ist und dass wir ihn brauchen, um selig zu werden. Denn das ist, Geschwister, so einer der größten Haken, dass man durch diese Meinung der Unabhängigkeit sagt, eigentlich im wirtschaftlichen Leben, ich schaffe irgendwie mein Leben selber zu meistern. Ich kann zur Schule gehen, ich kann eine gute Ausbildung machen, ich kann einen guten Beruf wählen, ich kann selber mein Geld verdienen und ich kann selber über das Geld bestimmen, was ich leisten kann, was ich mit meinem Leben machen kann. Aber wir können nicht selber bestimmen, wie wir in den Himmel kommen. Und dieser Gedanke, er ist sehr gefährlich, weil man sagt, ich kann alles selber. Und Gott wird ausgeblendet. Ich habe mich bloß erinnert, insofern jetzt, um wirklich ganz, ganz praktisch zu werden, an die Zeit, wo ich in Russland auch aufgewachsen bin, da kenne ich das persönlich noch so als kleiner Junge oder was ich von den Eltern, Großeltern gehört habe. Es war doch eigentlich ein Mangel gewesen in vielen Dingen. Ja? Zum Beispiel, wenn es um das Bauen ging oder ich sage mal ein Auto reparieren, so hat nicht jeder alle Werkzeuge gehabt. Man konnte auch nicht alles kaufen. Und was hat man dann gemacht? Man ist gerne gegangen zu dem anderen und hat einfach gebeten. Mensch, könntest du mir vielleicht da aushelfen, vielleicht das Werkzeug ausleihen? Und es war, meine ich, eins der Dinge, wo man sagt, ja, eigentlich war das negativ, aber eigentlich unter den Geschwistern, und ich möchte sogar sagen unter auch Weltmenschen, hat es viel dazu beigetragen, dass man sich einfach ausgetauscht hat, dass man gespürt hat, man ist in gewisser Weise abhängig voneinander. Wenn ich heute zum Beispiel meinem Nachbar oder meinem Kollege da irgendwie helfe, ihm auch zur Seite stehe, dann mag es vielleicht Zeiten kommen, wo er mir dann wiederum aushilft. Und Geschwister, diese Dinge, die machen das Leben lebenswert, sage ich so. Weil das Menschen verbindet in gewisser Weise, ja, so diese Abhängigkeit voneinander. Und in der heutigen Zeit haben wir genau das Gegenteil. Wir können in den Geschäften sozusagen kaufen, was wir wollen. Für jede Herausforderung sozusagen gibt es bestimmte Werkzeuge. Ja, man kann schauen, wie machen das die anderen Leute. Und so kann man ganz gezielt auch einkaufen und eben halt die Arbeit auch selber machen. Ich habe mal persönlich so eine Erfahrung gemacht beim Bauen. Mir hat ein bestimmtes Werkzeug gefehlt. Und ich habe bei uns im Neubaugebiet gesehen, Mensch, da ist jemand, der hat genau das Werkzeug. So, die Zeit hat auch gedrängt und man hat nicht so groß die Möglichkeit gehabt. Und so bin ich mit den Menschen da irgendwie ins Gespräch gekommen. Und ich habe gemerkt, also man ist weit davon entfernt, überhaupt etwas auszuleihen. Man hat sich so ein bisschen ausgesprochen, so, ich habe das Werkzeug so und so gekauft und ich muss jetzt gucken, so, dass es nicht so sehr irgendwie beschädigt wird und dann will ich das gewinnbringend wieder halt einfach verkaufen. Und so habe ich mich auch gar nicht getraut dann zu fragen, weil es war eigentlich klar, der Mensch möchte gar nicht irgendwie auch ausleihen. Und so sehen wir dieser Gedanke, ich bin unabhängig. Er geht so tief eigentlich auch in unser ganz, ganz praktisches Leben hinein und der beeinflusst auch uns. Und es muss natürlich jeder für sich persönlich auch sehen, inwiefern man von diesem Einfluss oder wie tief, muss ich so sagen, man von diesem Einfluss auch betroffen ist. Der dritte Punkt, wir haben eine anti-autoritäre Einstellung allgemein in der Gesellschaft. Man möchte eigentlich nicht, dass jemand, ja, wie soll ich sagen, so über einem steht, ja, der autoritär einem sagt, also hier geht es lang und mach mal die Aufgabe. Wir werden grundsätzlich eigentlich auch hier, möchte ich so sagen, von Kindesbein so anerzogen, dass man, ich sag mal, ich möchte es so auf die Familie auch begrenzen, dass die Eltern, und ich möchte jetzt auch speziell sagen, der Vater, er hat nicht diese Autorität in der Familie, sondern der Vater, der kann vielleicht höchstens so ein guter Freund sein, mit dem man viel Spaß hat im Leben, der ist sozusagen dieser gute Kumpel, den man hat, aber dass der Vater richtig vorgibt, sozusagen, wie ich mich benehmen muss, so, das möchte man eigentlich nicht haben. Und wisst ihr, das Ganze wird von klein auf den Kindern beigebracht, im Kindergarten, in der Schule. Das Kind, es muss sich ganz, ganz frei entwickeln, ja, können. Und darum möchte man auch Autoritäten eigentlich gar nicht auch akzeptieren. Wisst ihr, diese Prozesse, sie sind ja so schleichend. Und ich möchte mal so sagen, wenn wir auf dem politischen Leben das Ganze anschauen, es ist natürlich etwas ganz Schlimmes, wenn man einen Diktator hat, ja? Einen Herrscher im Lande, der wirklich mit harter Hand über das Volk auch herrscht. Und darum können wir mit Sicherheit sagen, das ist nicht biblisch. Aber auf der anderen Seite entwickelt sich unsere Gesellschaft genau zu dem Gegenteil. Man möchte eigentlich Autoritäten nicht, ja, so gerne sehen. Und darum kommt auch all das, wie man so sagt, alle Macht gehört dem Volk. Ja, also das Volk, es hat eigentlich die Macht, es wählt die Gesetzesvertreter und wir haben die Macht. Im praktischen Leben, wenn wir wirklich verstehen das Ganze, dann läuft es doch ein bisschen anders. Aber zumindest so offiziell hat man dem Volk so einiges gegeben. Und wisst ihr, auch das beeinflusst uns auf dem geistlichen Gebiet. Denn die Frage ist, herrscht in der Gemeinde, ist die Ordnung Gottes so, dass alles demokratisch abläuft? Ist es demokratisch? Nein, auf keinen Fall. Geschwister, es ist wirklich ein Trugschluss. Ein Trugschluss, dass man sagt, alle Macht dem Volk ist durch das, ja, aufs Geistliche übertragen. Sondern Gott arbeitet ganz, ganz anders. Gott arbeitet, indem er bestimmten Menschen Gaben gibt und sie sozusagen in den Dienst beruft. Und damit sie bestimmte Aufgaben auch ausrichten können. Wir lesen aber nirgends, dass er sozusagen demokratisch in dieser Weise abläuft. Der vierte Punkt, möchte ich die Toleranz ansprechen. Was bedeutet Toleranz? Das heißt angemessenes Verhalten, Achtung und Duldung von anderen Einstellungen. Und wir wissen, dass wir in einer Zeit der Toleranz leben. Das wissen wir. Aber ist es wirklich schlecht? Es ist doch wirklich gut, ja, dass man dem anderen Menschen angemessen, mit einem angemessenen Verhalten auch begegnet. Nun, auf der Arbeit darf ich bei uns Kundenverträge oder auch einige andere Verträge auch bearbeiten, und unter anderem kommen manchmal so Verhaltenskodexe herein. So heißt der Vertrag, Verhaltenskodex, und hier schreibt ein Kunde von uns vor, uns als Lieferant, wie wir sozusagen uns verhalten sollen. Und ich möchte uns hier auch einen Satz vorlesen. Da heißt es so: Unsere Lieferanten tolerieren keine Diskriminierung der Mitarbeiter aufgrund von Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Alter, Nationalität, sozialer Herkunft, Behinderung und sexueller Orientierung sowie Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung. Unsere Lieferanten tolerieren keine Diskriminierung. Da sage ich Ja und Amen dazu. Denn unser Gott ist ja nie so in seinem Verhalten, in seinem Denken, dass er jemand diskriminieren möchte. Und darum, das ist auch so ein Gedanke, der durch alle Punkte eigentlich hindurchgeht. Man verlässt die Mitte sozusagen, oder man verlässt den Weg Gottes, den schmalen Weg, weicht auf die eine Seite ab und erfindet dann Gesetze, um das Ganze zu korrigieren, und landet dann genau auf der anderen Seite. Was bedeutet denn dieser Satz? Unsere Lieferanten tolerieren keine Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Alter, Nationalität, soziale Herkunft, Behinderung und sexuelle Orientierung sowie Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung. Ganz praktisch bedeutet es, wenn wir uns bewerben bei einer Firma, dann können wir jetzt sogar schon Bewerbungen abgeben, wo wir ein Foto gar nicht beifügen. Ja, wir schreiben eine Bewerbung auf eine Stelle, aber ein Foto muss da nicht beigefügt werden, denn es könnte ja sein, dass der Arbeitgeber mein Gesicht anschaut und sagt, oh, wie der aussieht, den werde ich mal nicht einstellen. Bei den Vorstellungsgesprächen ist es schlicht verboten, auf eben diese Themen, auf diese Punkte einzugehen und zu hinterfragen, von wo kommst du so nach dem Motto, wie atmest du sozusagen, ja? Wie sind eigentlich deine Hintergründe? All das ist sozusagen verboten. Und wenn Sie eine Entscheidung treffen, die Arbeitgeber, wen Sie eingestellt haben, dann müssen Sie es auch insofern dokumentieren, und Sie dürfen in keinster Weise nachher irgendwie die Entscheidung fällen, dass man sagt, Mensch, ich habe doch irgendwie mich gegen jemand ausgesprochen, weil er so und so ist. Toleranz gegen jeden und gegen alles. Man könnte vielleicht so es auslegen, es kommt nur darauf an, dass du deine Arbeit richtig machst. Was du ansonsten machst in deinem Privatleben, das ist völlig egal. Dazu kommen wir, oder das ist im Prinzip jetzt schon die Realität. Aber schaut mal, was sagt der Herr Jesus, oder wie hat er gelebt? Der Herr Jesus hat in keiner Situation sich so ausgesprochen, dass die Menschen tun und lassen können, einfach was sie wollen sozusagen, dass jeder tun und denken kann, wie er will. Sondern Jesus hat die Nächstenliebe unbedingt geübt, aber er hat den Menschen auch die Wahrheit gesagt. Und das ist nämlich der Unterschied. Wir legen ja das Tolerante so aus, dass wir sagen, ja, es ist völlig egal, was er glaubt, wie er glaubt, so jetzt speziell auf den Glauben auszusprechen zu kommen. Viele Wege führen nach Rom, und überhaupt so ein Thema, wir lassen es mal und tun es überhaupt nicht erwähnen. Das ist die Folge einfach dessen, einfach in ganz, ganz praktischem Leben. Und da Jesus sagt, dass wir ausgehen sollen, dass wir die frohe Botschaft verkündigen sollen. Und es steht, wenn wir es genau nehmen, genau entgegengesetzt. Es könnte uns jemand sagen, wie kommst du überhaupt dazu, mich anzusprechen? Also, das geht doch dich überhaupt nichts an. Was ich glaube, was ich nicht glaube, das geht doch dich überhaupt nichts an. Und wir verwechseln vielleicht im praktischen Leben auch diesen Punkt öfters, was es heißt, tolerant zu sein. Dass wir verwechseln, man muss ja alles zudecken, man muss mit Liebe ja immer begegnen, in dieser Art und Weise. Und doch, wie ich bereits erwähnt habe, hat der Jesus ganz, ganz anders gehandelt. Er hat jeden Sünder lieb, weil er eben verloren ist. Und er geht dem Sünder nach und er klopft auch an seine Herzenstür, aber er hält ihm den Spiegel des Wortes Gottes entgegen und sagt ihm, lieber Mensch, so wie du wandelst, kannst du aber nicht in den Himmel kommen. Und der letzte Punkt, Glaube ist Privatsache. Auch eben aus dem Grund, wie ich es eben erwähnt habe, wird eben der Glaube sozusagen aus dem öffentlichen Leben immer mehr hinausgedrängt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der bekannte Evangelist Billy Graham, er ist heute verstorben. Er ist 99 Jahre alt geworden. Und so habe ich einen ganz, ganz kurzen Artikel über ihn heute auch gelesen. Und so, da wurde berichtet, 1918, er ist in Amerika auch geboren, da galt der Protestantismus in den Vereinigten Staaten als Staatsreligion. So. Er war sehr, sehr verbreitet. Alle anderen Glaubensbenennungen, sie waren also sehr, sehr stark in der Minderheit. Und dann schreiben die aber so, doch die Gesellschaft hat sich verändert. Protestanten stellen heute weniger als die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung. Wo es vor 100 Jahren fast, kann man sagen, alle Menschen geglaubt haben, so ist es heute weniger als die Hälfte. Die am schnellsten wachsende Glaubensgruppe, in Anführungsstrichle, sind Menschen ohne Bindung zu einer Religionsgemeinschaft. In seinem erschienenen Buch »Der Grund für meine Hoffnung« Erlösung klagte Graham, die Welt habe Gott aus Bildung, Regierung, Ehen, Familie und sogar der Kirche verstoßen. Und das ist ein gewaltiges Wort. Ein Urteil, das auf viele Jahre der Erfahrung einfach basiert. Man sagt, Glaube ist Privatsache. Das, was ich glaube, das möchte ich bloß für mich behalten, sozusagen. Ansonsten wird der Glaube aus der Öffentlichkeit wirklich permanent ausgeschlossen. Und das hat einfach Auswirkungen. Das hat Auswirkungen und er beklagt das Ganze. Und wir vielleicht etwas von ihm auch wissen, er hat wirklich vor vielen Menschen gepredigt. Viele Menschen wird berichtet haben, durch seine Predigten zu Gott gefunden. Und doch beklagt er selber, ja, dass die Welt habe Gott aus der Bildung, Regierung, Ehen, Familien und sogar der Kirche verstoßen. Und das ist einfach ein Einfluss, der sehr langsam sozusagen vielleicht geht. Etwas unbemerkt, aber er greift einfach auch um sich. Und die Frage ist, Glaube Privatsache. Warum sind die Jünger um des Herrn Sache gestorben? Für sie war der Glaube keine Privatsache. Und das ist nämlich der Punkt, wo wir diese ganz große Diskrepanz einfach sehen. Wir gehen sozusagen in uns mit dem Glauben und sagen, die Öffentlichkeit hat ja damit nichts zu tun. Aber der Herr Jesus lehrt genau das Gegenteil, dass wir ausgehen sollen und das Wort verkündigen. Und was sind unsere Aufgaben? Dass wir einfach ja durch das Lesen des Wortes Gottes, durch das Kennenlernen der Eigenschaften Gottes, dass wir erkennen, passt eigentlich das Verhalten unserer Zeit zu dem, was eigentlich Gottes Wort lehrt. Das heißt, unsere Aufgabe ist fleißig, das Wort Gottes zu lesen und wirklich prüfen, inwiefern auch dieser Zeitgeist auf uns persönlich auch Einfluss nimmt. Und darum habe ich ja es schon bereits erwähnt, ich habe so diese Punkte mehr als Gebetsanliegen, so kurz eigentlich anreißen wollen, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir leben, und dieser Zeitgeist, er kann mit Sicherheit noch mit einigen anderen Punkten noch auch beschrieben werden. So möge Gott uns die nötige Gnade geben, dass wir ja leben, zwar in der Welt, Geschwister, aber dass wir so leben, dass wir nicht von der Welt sind. Gott möge uns segnen. Amen.